Habt ihr schon mal rausgeguckt?
Es scheint die Sonne. Und das lädt doch ein, auf der Neckarwiese zu liegen und das Wasser vorbeischwimmen zu lassen, oder? Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, heute hier zu sein. Herzlich willkommen, alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich mache mich ja auch rar. Ihr habt mich jetzt auch ein paar Tage nicht gesehen, ein paar Wochen möglicherweise, ne? Der ein oder andere. Es liegt ja daran, dass ich mit den Pfadfindern unterwegs war, ganz viel. Meine Frau auch. Wir haben jetzt das Glück, unsere Kinder sind so groß, dass wir gemeinsam jetzt wieder Pfadfinder-Sachen machen können ohne unsere Kinder. Bisher war es ja der Grund mit unseren Kindern und jetzt machen wir Pfadfinder-Sachen ohne unsere Kinder. Das ist ein ganz neues Erlebnis, weil man jetzt nicht mehr sich Sorgen macht oder Gedanken macht, was müsste alles zu Hause, was könnte passieren, aber dazu komme ich noch gleich. Ja, wir haben eine Außenstelle momentan von unserer Gemeinde. Ein Großteil unserer Gemeinde ist derzeit in Afrika. Wir machen Familienbesuche tatsächlich. Alle drei Familien machen Familienbesuche. Ansonsten wäre es ja sogar... Ach, sind die gar nicht zur Familie? Ja, sorry, das habe ich jetzt gesagt. Die sind aber nicht in Afrika oder doch? Sind in Ägypten oder so, Türkei. Achso, naja, gut, okay. Das ist schön, ja, genau. Ja, Segen braucht jeder. Am Segen ist jedem gelegen. Ja, das ist gut, wenn man sich segnen kann, wenn man einfach sagen kann, das Gute, was uns widerfährt, wenn wir das noch wahrnehmen, das ist toll. Ja, weil Sonnenschein ist schön, Regen ist auch toll. Ich bin ein Regenfan. Ja, also auf Ausbildungsmaßnahmen weiß ich nicht, ob ich das immer... Ich weiß nicht, ich will euch heute ein bisschen mein Herz ausschütten. Ich hoffe, ich mache es ein bisschen auch interessant für das jüngere Volk, weil heute gibt es keine Kinderstunde, keine Jugendstunde. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht und schütte euch mal so mein Herz aus, so ein bisschen. Zum Thema Regen, wir haben eine Ausbildung gemacht, das nennt sich NDC bei den Pfadfindern. Wir sind bei den Royal Rangers und genau, und da machen wir jetzt eine Ausbildung gemacht mit... ja, so 40, 60 Teilnehmern ungefähr und der Ausbilderstab waren 17 Leute, glaube ich, 12, 17 Leute, irgendwas. Und wir haben aufgebaut und am ersten Tag, wo wir aufbauen, wir bereiten alles vor, alles wunderbar. Und am ersten Tag, wo es Aufbau beginnt, fängt es an zu regnen mit ungefähr 30 Litern. Also wer das so weiß, also das sind 30 Liter auf einen Quadratmeter, also das Wasser steht wirklich Zentimeter hoch dann. In der Versammlungszelt, was wir aufgebaut haben, stand dann tatsächlich auf 5 cm Wasser. Das ging auch nicht wieder weg erstmal. Das war dann so am dritten oder vierten Tag wieder weg und wir mussten ausweichen und wir haben im strömenden Regen tatsächlich aufgebaut. Und wenn wir das mit Kindern gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich das Camp abgebrochen. Also das war wirklich schon extrem. Und dann fragt man sich natürlich schon, was soll das Ganze hier? Ja, da ist man dann schon an der Grenze, da ist man schon am Anschlag. Und da ist man herausgefordert. Und das ist ja immer so, was wir auch immer so haben. Wir haben Herausforderungen. Und Simon, wenn du mal das erste Bild mal machst, das ist jetzt so mal ein Foto von dem, was wir so tun, wenn wir mit den Pfadfindern unterwegs sind. Wir bauen uns erstmal ein Haus. Das geht ganz schnell. So eine Dreierkombination, Jurten nennt man diese Zelte, für die jetzt nicht so Pfadfinder bewandert sind. Das ist ein Großzelt, passen 10, manchmal auch 12 Leute rein, also 10 ganz bequem. Und so baut man so in 3-4 Stunden, ist man dann fertig aufgebaut, dann räumt man noch die Küche ein und dann hat man alles, was man braucht, eigentlich dabei, ganz, ganz relativ schnell. Und die Mongolen, wohnen ja sogar in solchen Zelten dauerhaft. Das geht auch, die sind dann nur besser isoliert als unsere. Unsere sind nur schwarz, die planen und das war's dann eigentlich. Ja, und wir bauen dort als erstes mal unsere Basis auf, noch bevor irgendwelche Teilnehmer kommen. Und wir haben jetzt zwei Ausbildungen gemacht. Das eine war ein NTC, also so ein Grundseminar für erwachsene Leiter, die Pfadfinderarbeit anfangen wollen. Und das ist ganz interessant und ganz witzig, weil da kommen ganz unterschiedliche Leute. Manche machen das so wie ich, ganz spät, fangen ganz spät an. Der älteste Teilnehmer war, glaube ich, auch so 50, 60, die als Pfadfinder anfingen. Und die Jüngsten sind gerade sozusagen aus der Pfadranger-Stufe rausgewachsen, sind gerade 18 geworden, machen dann sozusagen auch nochmal die Ausbildung mit für die Kenner, die schon eigentlich alles können sollten. Die haben ganz andere Herausforderungen. Die müssen dann nämlich auf mal in demjenigen anleiten, der bis jetzt noch gar nichts gemacht hat. Das ist auch ganz spannend, wenn die vielleicht im Stamm ist das immer so jemand anders, der das macht und jetzt auf mal müssen die in ihrem Team das dann auch machen. Genau. Das ist jetzt von unserer zweiten Ausbildung. Das ist ein NTT gewesen, nennt sich das. Nationales Trainingstrail heißt das dann. Ich sage mal so, das erste Camp, da zeigen wir den Leuten, wie man zeltet. Und beim zweiten zeigen wir ihnen, wie man wandert. Ja. Wandern bedeutet auch bei uns, dass man ein bisschen mehr dabei hat. Ganz wichtig auf so Ausbildungsmaßnahmen, kannst das nächste Bild mal machen, sieht man jetzt hier ganz klein, da steht es schon, aber das nächste Bild, das ist unser Ziel. Also Ina hat das ja schon gerade gesagt, auch so in der Einleitung, die Widrigkeiten, die uns unterwegs laufen und so weiter, und manchmal ist gar nicht so das Ziel zu erreichen, das Problem oder der Punkt, sondern dass Jesus mit dabei ist, das ist eigentlich genau unser Ziel, das ist unser Herzschlag zu sagen, wir machen Pfadfinderei nicht deswegen, weil das so toll ist, ja, das machen wir auch, ja, aber weil es eine Methode ist, Menschen Jesus nahe zu bringen. Uns ist es wichtig, dass jeder mit Jesus in Berührung kommt, und wir haben ja bei den Pfadfindern auch ganz viele gemeindeferne Kinder, das heißt also Kinder, die mit Jesus gar nichts am Hut haben, die kennen Jesus noch nicht. Und wir sagen auch, du musst nichts mit Jesus machen, alles freiwillig. Niemand muss, jeder darf. Und wir machen mit denen einfach ganz tolle pfadfinderische Sachen, und wir erzählen auch, wieso so ein Kreuz bei uns immer mit dabei ist. Und wenn so ein jemand jetzt auf so ein NTT geht, auf so ein Trainingstrail, das heißt, man läuft mit allem, was man braucht, auf seinem Rücken rum. Das heißt, ich muss irgendwo drauf schlafen. Ich brauche also irgendwie eine Isomatte oder einen Schlafsack. Ich brauche Schuhe, die habe ich in der Regel an. Und ich brauche dann natürlich ein bisschen Werkzeug. Ich muss Feuer machen unterwegs. Ich brauche irgendwas, wo ich drin kochen kann. Ich brauche etwas, wo ich anziehen kann. Ist ja auch durchaus mal, wir wissen ja noch nicht, regnet es oder scheint die Sonne. Das wissen wir ja vorher nicht. Also man muss alles dabei haben. Und ganz wichtig und nicht das Allerleichteste ist das Essen. Denn unterwegs verhungern wollen wir ja auch nicht. Und wenn man dann so losgeht, Simon, das nächste Bild bitte, dann sieht das ungefähr so aus, wenn man dann unterwegs ist. Also ihr seht, da sind mit Sack und Pack zum Teil an den Rucksäcken, hängen da noch so Isomatten mit dran, dass man es möglichst bequem hat und so weiter. Und was denkt ihr, was wiegt so ein Rucksack, wenn man losgeht? Also den ersten Tag, also es gibt unterschiedliche Hikes, muss man sagen. Es gibt welche, da kann man jeden Tag wieder auffüllen. Und es gibt aber auch Hikes, wo man 2 oder 3 Tage vielleicht kein Wasser kriegt. Da muss man natürlich auch Wasser mitnehmen in entsprechendem Maße. Und was denkt ihr, was wiegt so ein Rucksack? Einfach mal ruhig durchrufen. Was denkt ihr, was könnte so ein Rucksack wiegen? 15 Kilo ist das erste Gebot. Wie viel? 20 Kilo? Okay, was denkt ihr? 20? Also 20 ist das meiste. Wer bietet mehr? Bitte? Habe ich jetzt kurz nicht verstanden? Das sollte vom Körpergewicht abhängen, aber tatsächlich sind dort Teilnehmer aufgelaufen mit einem Rucksack, der schwerste war 21,5 Kilo. Und die Teilnehmerin kam und ich sag mal so, sie wog vielleicht 80, 90 Kilo, die war jetzt also nicht ganz leicht, aber auch so in dem Richtung. Und es war noch kein Essen und kein Wasser drin. Also, da geht man zugrunde. Ich sage euch, das schafft man nicht. Denn so ein Rucksack wird über die Zeit, wo man läuft, immer schwerer. Komischerweise, obwohl nichts reinkommt, es wird immer schwerer. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber gut. Doch, ich weiß es schon. Ja. Und als Faustformel sage ich immer so, Körpergewicht durch 5, das sollte das Abmarschgewicht inklusive Wasser, inklusive Lebensmittel sein. Wenn man fit ist, dann kann man auch ein bisschen mehr mitnehmen. Also wenn man richtig fit ist, dann kann man auch mit 20 Kilo starten, aber man guckt, dass man dann relativ schnell Gewicht verliert, also die erste Mahlzeit gut ordentlich unterwegs nimmt, dass dann schon mal Gewicht aus dem Rucksack wieder rauskommt. Also das ist so die Aufgabe von so einem NTT, dass wir den Leuten zeigen, wie wandert man. Und ich habe dann man kriegt ja immer so auf diesen Ausbildungen, hat man als Ausbilder eine Funktion. Also das heißt, also wir haben dort einen kompletten, ja wenn man so will, so eine komplette Stadt, ja, so ganz klein. In dem NTT sind das nicht ganz so viele Teilnehmer, das sind 50 Teilnehmer, 40 Teilnehmer plus dann nochmal 12, 15 Ausbilder, also Gesamtleute 55. Wir machen eine Mini-Stadt. Und wenn wir Großcamps machen, wer es gesehen hat, die Royal Rangers haben letztes Jahr das Großcamp gehabt, Bundescamp, da hinten ist das Foto 22, da waren wir 15.000 Pfadfinder, da sind wir eine Stadt, 15.000 Pfadfinder auf einem Platz. Wir haben die Bevölkerung in dem Landkreis verdoppelt. Ja, also nicht ganz. Wir waren in der zweitgrößte Stadt in dem Landkreis. Genau. Wir hatten ein eigenes Krankenhaus, wir hatten also eine komplett eigene Infrastruktur und morgens kommt ein 36-Tonner und lädt die Brötchen ab. Also das ist eine ganz andere Dimension. Und genau. Aber hier sind wir eine kleine Ministadt mit 55 Leuten. Und dann gibt es eben die Teamberater, wir machen in den Pfadfindern immer alles im Team. Das heißt, wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir machen alles gemeinsam. Und das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin und einem es mal nicht so gut geht, dann kann man sich helfen. Ne? Wenn ich alleine unterwegs bin, dann muss ich alleine zurechtkommen. Und wenn die Pfadfinder dann unterwegs sind, wie gesagt, dann bekommen sie einen Teamberater zur Seite gestellt, der ihnen so ein paar Tipps und Tricks gibt. Oder wenn sie nicht fragen und sagen, wir machen alles selber, der dann einfach zuguckt und lächelt. Oder auch leidet, je nachdem. Und dann gibt es noch einen Trail-Leiter, der im Prinzip verantwortlich für diesen ganzen Trail ist, und ein Trailwart, der dann die ganzen Sachen vor Ort durchführt und Ansagen macht. Und es gibt noch einen Trailpastor, und das war ich in dem Fall. Ich habe da sozusagen den Trailpastor gemacht. Ich bin natürlich kein ordinierter Pastor, sondern ich bin jetzt hier Gemeindeältester, diene auch euch ja heute am Wort. Und da kommt es aber auch nicht auf das Amt an, sondern es kommt eigentlich auf das Ziel an. Was ist das Ziel von so einem Trail? Natürlich wandert man dort Kilometer und je nach Trail geht es mal berghoch oder bergrunter. Man macht so in 3 Tagen zwischen 40, 50 Kilometer und 77 Kilometer, je nachdem, wo man wandert, mit Bergen und ohne. Plus noch ein paar extra Schleifen, die man selber dreht. Wenn man nämlich nicht weiß, wo links und rechts auf der Karte ist und Osten und Westen verwechselt, ne? Im Norden geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Osten wird sie untergehen, im Westen ist sie nie zu sehen oder irgendwie sowas, ne? Dann bist du schon verloren. Also richtig wäre es natürlich, im Osten geht die Sonne auf, ne? Also im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Aber ihr merkt, wenn man dann sich das falsch merkt, dann ist man schon schnell mal auf dem falschen Weg. Und wenn man einen falschen Weg hat, ja, dann sollte man auch den Mut haben, umzudrehen, ne? Auch ganz oft zieht man das halt durch und ich werde das jetzt nicht alles erzählen, aber was so ein paar Kernbotschaften, die ich da hatte, die will ich euch auch nicht vorenthalten, weil ich denke, dass ich kann jetzt, ob ich da nun Trail sage oder Gemeinde sage, an sich ist es egal. Es ist nur ein Modell, es ist eine andere Methodik. Ja? Wir benutzen Pfadfinderei als Methodik, Jesus groß zu machen. Und hier in der Gemeinde sollte ja auch unser Ziel sein, Jesus groß zu machen. Und wie wir das machen, das ist eine andere Methodik. Ja? Und ihr habt es gesehen, also so ein Rucksack wiegt halt einiges und dann habe ich meinen Rucksack mal ausgepackt und habe gesagt, Mensch, außer dem, was wir so in unserem Rucksack an Lebensmitteln und so weiter Sachen haben, haben wir ja noch ganz andere Sachen in diesem Rucksack drin. Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drauf und ich habe dann das so auf Steine aufgemalt beziehungsweise beschriftete Steine rausgenommen und habe die dann abgelegt, irgendwo verteilt und habe gesagt, ja Mensch, was habe ich da alles? Zum Beispiel Selbstzweifel. Schaffe ich das? Und jetzt ist egal, ob du nun einsetzt, schaffe ich das, diesen Trail zu schaffen oder schaffe ich meine Ausbildung? Schaffe ich die nächste Klasse oder schaffe ich das Projekt rechtzeitig abzuschließen? Ja, also so Selbstzweifel. Dann haben wir, was haben wir noch in so einem Rucksack? Wir haben Versagensängste da drin. Könnte sein, dass ich scheitere mit meinem Projekt. Körperliche Gebrechen. Boah, packe ich das überhaupt? Oder Mensch, es wird immer schlechter mit meinem dies und jenen und so weiter. Und vielleicht kann ich in einem Jahr nicht mehr laufen. Und das sind Sachen, die alles in unserem geistlichen, emotionalen Rucksack, den wir jeden Tag mit uns rumschleppen. Das haben wir alles mit dabei. Körperliche Gebrechen, Ausgelaugtheit. Das, was wir jetzt haben, ist zu Hause alles okay. Wenn du kleine Kinder zu Hause hast und sagst, du bist mal eine Stunde weg, dann machst du ja schon einen Kopf als Eltern, glaube ich. Ja? Und wenn die Kinder größer werden, dann sind das andere. Was machen die jetzt zu Hause, ist dann eher die Frage. Vielleicht wollen die das ja sogar machen, was sie gerade machen, aber ob es gut ist, ist die nächste Frage. Also du hast immer deinen Kopf wieder da, wo du sagst, bin ich eigentlich bei der Sache oder kann ich dieses Ganze, klammert mich das, hält mich das fest, mache ich mir Sorgen? Ja? Wir haben gerade so eine Anfechtung oder eine Diskussion heute Morgen, wo wir sagen, hey, es stehen tolle Dinge an und auf der anderen Seite hat man jetzt eine Sorge, ein Problem, wie gehen wir damit um? Und manchmal wissen wir es nicht sofort. Ja, was haben wir noch? Unvergebenheit. das kann uns runterdrücken, wenn wir mit jemandem im Streit liegen und uns einfach gegenseitig noch nicht vergeben können. Das ist einfach auch ein normaler Zustand, sollte nicht ein Dauerzustand sein, aber manchmal ist es einfach, das, was passiert ist, so schlimm, aber es zieht uns an unserem Rucksack tatsächlich nach unten. Wir haben eine Überforderung vielleicht in irgendeinem Punkt, wir haben Stress mit dem Partner, Stress in der Gemeinde, Stress bei den Rangern. Ja, also das kann alles passieren, das sind die ganz normalen täglichen Dinge. Nur weil wir Christen sind, sind wir davon nicht gefeit. Ich hatte ja immer gehofft, das wäre so. Ne? Ich gebe mein Leben Jesus, sag Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und jetzt läuft alles rund. Wem geht das auch so? Wer hätte das auch ganz gern? Genau. Und dann sieht man die Realität und sagt, ich habe trotzdem Reifenplatten. Wieso, wie kann das denn jetzt sein? Ich bin doch auf dem Weg irgendwo hin und jetzt habe ich einen Plattenreifen und die warten auf mich. Ja? Oder so wie heute Morgen, kurzfristig der Zug meines Sohnes halt in Neckarelz strandet, also fährt halt nicht irgendwie. Naja, das konnten wir relativ schnell lösen, wir haben ja noch ein Auto und haben dann kurz abgeholt. Aber ihr seht, das sind dann die Sachen, da läuft es nicht rund. Das läuft nicht. Und die Frage ist, was machen wir mit diesen ganzen Sachen, die wir in unserem geistlich-emotionalen Rucksack zu dem natürlichen Rucksack noch dazu tragen? Das eine zieht uns körperlich runter, also der viel zu schwere Rucksack, der führt zwangsläufig dazu, dass du irgendwann zusammenbrichst. Jeder hat so sein Gewicht, wo er sagt, das kann er gut tragen und dann ein Gewicht, was er noch gerade so tragen kann und dann ein Gewicht, unter dem man zusammenbricht. Weil 70 Kilometer oder 60 Kilometer mit einem zu schweren Rucksack, das ist kein Spaß. Das sage ich euch, die schon nicht Rucksack wandern waren. Das macht auch keinen Spaß. Da kann das Team noch so toll sein. Und unser geistlich-emotionaler Rucksack, der zieht uns eben mental nach unten. Und ihr wisst, ganz viele Sportler, die haben heute Mentaltrainer. Wisst ihr wieso? Weil die gewinnen ihr Spiel mental. Wenn du mit X zu irgendwas zurückliegst beim Tennis und jetzt der entscheidende Aufschlag kommt und du mental schwach bist, dann versemmelst du den. Dann geht der ins Netz, der erste Aufschlag, dann hast du ja noch den zweiten und dann auf den kommt es tatsächlich an. Und dann ist deine mentale Stärke natürlich echt gefordert und wenn dann klar ist, dass du darüber nachdenkst, was dein Kind jetzt gerade mit der OP nächste Woche um die Ohren hat, ihr könnt euch überlegen, wie diese Aufschlacht im Tennis dann endet. Vermutlich nicht im Siegesjubel, vermutlich nicht. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit unserem zu schweren Rucksack? Was haben wir dieser Dame, die 20 oder 21,5 Kilo Gewicht in ihrem Rucksack gesagt hat, was haben wir der gesagt, was soll die machen? Auspacken, genau. Die ist dann zu ihrer Teamberaterin gegangen, also weil in Mädelsrucksäcken wühle ich nicht rum, ne? Das mache ich natürlich nicht als Junge. Ich habe die Gepäckstation gehabt. Ich habe immer gesagt, es ist die Gebäckstation, da gab es Kekse und Gewichtwiegen. Gebäckstation, ja, also ich versuche ja Süddeutsch zu lernen und geringfügig gelingt es mir nicht. Gut. Dann haben wir eben Kekse verteilt und eben dann auch so Tipps gegeben, haben gesagt, also was hast du denn alles dabei? Und manche hatten halt, du weißt ja nicht, in einem Team brauche ich halt irgendein Kochgerät und jetzt hat einer schon was dabei und der zweite hat auch dabei, der dritte auch. Irgendwann braucht man nicht mehr, also kann man was weglegen. Und die hatte also das Komplettpaket dabei, wahrscheinlich dreifache Wechselwäsche und dann noch dazu einen Spaten und noch einen Hammer und einen Beil. Und also ich sage immer so, ich habe meinen Reiseamboss dabei, ja, weil weiß, vielleicht muss man unterwegs ja mal schmieden. Ja. Nee, also braucht man alles nicht. Und was machen wir mit unserem geistlich-emotionalen Rucksack? Können wir den auch auspacken? Zum Glück nickt jemand, ja, wir können den auch. Und was machen wir mit dem? Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und das ist das Schöne, spätestens jetzt sind wir beim Thema, wo wir sagen, jetzt haben wir eine Brücke gefunden zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen. Denn das kann jetzt jeder verstehen von euch, was ein Rucksack auspacken bedeutet, der zu schwer ist. Und wenn ich jetzt sage, unseren emotionalen Rucksack, den müssen wir auch auspacken, und zwar bei Jesus. Was heißt müssen? Wir dürfen. Wir dürfen. Es ist ja kein Zwang. Ey, liebe Leute, wenn die Dame gesagt hätte, ich packe aus meinem Rucksack nichts aus, die wäre mit 20,5 Kilo losgelaufen, plus Lebensmittel und Wasser. Ich hätte sie nicht gehindert, aber ich hätte es ihr nicht geraten. Und sie hat sich zum Glück raten lassen. Ja? Und so ist es mit uns auch. Hey, Jesus ist nicht derjenige, der sagt, du musst hier was tun. Du darfst was tun. Ja, das ist okay. Und wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Ja, aber ich brauche doch meinen Spaten eventuell da und dafür. Ja, das ist richtig. Wenn du jetzt einen Graben graben willst, dann wäre ein Spaten schon ganz gut. Aber ansonsten tut es auch diese kleine Schaufel hier. für das, was man da ab und zu mal macht, wo man hingehen muss, wenn man irgendwo muss. Dafür reicht auch ein kleines Schäufelchen, braucht man keinen großen Klappspaten. Ne? Und der Gewichtsunterschied sind durchaus 2 Kilo. So eine Plastikschaufel gegenüber so einem Klappspaten. Ne? Also das kann schon entscheidend sein. Und so ist es ja auch mit uns, wenn wir zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, ey, ich habe hier eine Last, ich habe hier was, das muss ich eigentlich loswerden. Und ehrlich gesagt, mein Leben ist gerade richtig K. Das dürfen wir Jesus sagen. Der kann das ab. Und manchmal schaffen wir das tatsächlich, Jesus hinzugeben und zu sagen, Jesus, nimm mir das weg und kannst du mir jetzt in dieser Situation helfen. Und manchmal klappt das auf Anhieb und man legt das da ab und geht seiner Wege. Und manchmal klappt das auch nicht auf Anhieb. Das kann tatsächlich auch sein. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle dazu lesen. Matthäus 11, 28 steht das und die folgenden. Da sagt nämlich Jesus das kleine Geheimrezept, wie machen wir das? So. Da sagt nämlich Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Und damit meint er jetzt gerade keine Rucksacklasten, die man physikalisch trägt. Bei mir erholt ihr euch, unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Also das ist doch so eine starke Zusage, wo ich sage, wenn Jesus das zu mir sagt und ich sage, Jesus, das hat Relevanz in meinem Leben, dann muss das funktionieren. Ich weiß zwar nicht wie und ich ehrlich gesagt, das klappt auch nicht immer auf Anhieb. So ehrlich müssen wir auch sein. Manchmal ist es eben so, wenn wir das machen, wir gehen zu Jesus und sagen, Jesus, hilf mir an der und der Stelle und vielleicht ist jemand da, der betet mit einem auch und man gibt das wirklich Jesus ab und sagt, hey, sorg du für meine Kinder zu Hause und ich weiß, du hast deine bewahrende Hand über sie und wunderbar. Und du fühlst dich leicht und sagst, wow, cool. Und jetzt gehen wir auseinander und was machen wir dann ganz oft? Wir gehen wieder zum Kreuz zurück und packen unseren kleinen Stein wieder ein. Ah, ich glaube, ich nehme doch meinen Klappspaten mit. Ich brauche ihn vielleicht doch noch. Oder die zweite Regenjacke, ich weiß ja nicht. Es war tatsächlich, wir haben mit einer Dame haben wir mehrfach diskutiert und die ist zu ganz vielen Leitern gekommen, weil da eben diese Unsicherheit war. Sie war sich unsicher, sie hatte körperliche Gebrechen, sie war sich unsicher, ob sie das Trail schaffen wird. Und dann hat sie mit jedem Leiter, der verfügbar war, mit jedem Teamberater gesprochen, muss ich jetzt das noch mitnehmen, kann ich das da lassen und so weiter. Ja? Und wir haben ja immer gesagt, wenn du eine Regenjacke hast, das reicht. Es soll sogar nicht mal regnen. Also selbst die wäre jetzt auf Risiko sogar noch nicht mal zwingend mitzunehmen, aber natürlich einen Regenschutz irgendwo braucht man immer. Ja. Es ist ja so, dass wenn wir eben mit Jesus unterwegs sind, dann ist es im Prozess. Das hat Ina ja auch schon in der Einleitung gesagt und wir haben uns gar nicht abgestimmt. Sie weiß zwar, wofür ich rede heute, aber wir haben ja uns nicht so abgestimmt, aber ich fand das ganz gut, dass du das gesagt hast. Der Weg ist das Ziel. Ich habe dann den Teilnehmern gesagt, also ihr kriegt hier am Ende eine Urkunde. Wenn ihr da ankommt, wenn ihr das packt hier und ich sage euch ehrlich, manche haben echt gekämpft. Das ist nicht selbstverständlich, dass man da durchkommt. Ja, also das ist, manche müssen wirklich fighten, dass sie am Ziel ankommen und manche machen das mit links. Das ist wirklich so, das hängt auch von der eigenen Fitness ab. Und das ist auch bewusst so gewollt. Wir führen die Teilnehmer an ihre persönliche Komfortzonengrenze. Meist nicht, hoffentlich nicht drüber raus, aber wir sorgen wirklich dafür, dass die an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr zu diesem Ja, das ist wirklich so, du willst dann irgendwann den Rucksack nur hinpfeffern und sagen, ich habe keine Lust mehr. Und dann merkt ihr ja, was ist in euch schon drin. Denn unter Druck, unter Last, was kommt aus euch raus? Na, das, was in euch drin ist. Ja, aus einer Ketchup-Tube, was kommt raus, wenn ich drauf drücke? Ketchup. Und aus einer Zahnpasta-Tube, was kommt raus? Zahnpasta. Also aus einer Zahnpasta-Tube kommt kein Ketchup, kann ich drücken, wie ich will. Also ich muss erst Ketchup reinfüllen, bevor Ketchup rauskommen kann. Ja, und wenn ich dann meine Nudeln oder mein Schnitzel mit Zahnpasta statt mit Ketchup, ihr wisst, das funktioniert nicht. So ist es mit unserem Leben auch. Wenn Druck kommt, dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir sein sollten, um ehrlich vor Jesus zu werden. Um ehrlich zu sein, zu sagen, Jesus, ich habe es versemmelt, ich bin hier am Fertig. Ich krieg's nicht mehr allein auf die Kette. Und das ist genau das Thema. Und oftmals ist es dann so, dann steht man da und schreit, wieso? Wieso tue ich mir das hier an? Oder? Geht euch das manchmal so? Mir geht das so. Wenn ich alleine mit meinen drei Kindern war, dann war ich immer am Limit. Nicht, weil ich jetzt per se überfordert war, sondern einfach, weil ich selber gedacht habe, jetzt ist meine Frau unterwegs und das soll sie auch sein und ich soll jetzt für die Kinder alleine sorgen und zu zweit geht das viel leichter. Ja, und jetzt musst du kochen, du musst die Kinder dies und jenes und so weiter und die waren ja dann auch klein, also und dann ist man eben herausgefordert und manchmal war ich da auch an der Grenze, das gebe ich offen zu. Aber ich habe es hingekriegt. Kein Kind hat so einen Schaden genommen, dass es mich heute so vom Hof jagt. Also von daher, glaube ich, habe ich es noch ganz gut hingekriegt. Und das ist das Schöne dabei. Wenn Jesus dabei ist, wir kriegen es dann doch immer irgendwie hin. Aber mal jetzt ganz anders. Jetzt haben wir so viel über uns und euch geredet, über unsere Wohl- und Komfortzone. Dann habe ich mir gedacht, wieso hat sich Jesus das eigentlich angetan? Das können wir ja auch mal fragen. Hey, wieso hat Jesus sich das angetan? Der ist da aus dem Himmel raus, hatte alles, was er brauchte und kommt hier auf die Erde für uns Hanseln. Wieso tut er sich sowas an? Ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Ich bin doch total egoistisch. Und da gibt es eine ganz klare Erklärung dafür. Bei den Pfadfindern, da haben wir eine Zielsetzung, so eine sogenannte dreifache Zielsetzung. Und ihr könnt das jetzt direkt ins Gemeinde übersetzen, weil das macht eine Gemeinde auch. Wir wollen Kinder zu Jesus führen. Wir wollen Kinder bei Jesus halten, das ist ja auch wichtig. Wenn man Jesus mal in seinem Leben hat, das ist gut, aber wenn man dann irgendwas macht, Dummes macht und dann Jesus wieder aus seinem Leben immer mehr rauslässt, das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Und das Dritte, was eigentlich das ist, weshalb wir das machen, so eine Ausbildung machen, ist, wir wollen die Kinder und Jugendlichen für Jesus dienstbar machen. Das klingt so ein bisschen gestochen. Das heißt einfach bereit machen, für Jesus loszugehen. Das heißt das. Und ihr könnt das jetzt genauso übersetzen. Für jede Gemeinde ist das das Ziel. Wir wollen doch gar nicht in unserem eigenen Pudding sitzen, sondern wir wollen doch einfach gucken, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, Menschen bei Jesus halten, um Menschen dazu bringen, selber loszugehen und Jesus groß zu machen. Das ist unser Ziel als Gemeinde und deswegen passt das auch hier heute her. Jesus hat das dann ein bisschen anders formuliert, also jetzt für die Ranger haben wir es in diesen drei Grundsätzen. Jesus macht das in Matthäus 4, Vers 19 und sagt das relativ kurz und pragmatisch. Auf mir nach, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Reaktion? Ja, sofort ließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das war der Matthäus dann. Ne? Also so einfach kann das gehen, wenn wir sagen, komm, macht mit und schon geht's los. Hey, die hatten keinerlei Belohnung versprochen bekommen, oder? Der hat dir nicht gesagt, wenn ihr mit mir mitkommt, dann kriegt ihr folgendes Komplettpaket, die goldene Visa kriegt dann noch dazu und das noch und das noch und das noch. Hat Jesus nicht gesagt, hat gesagt, kommt mit mir mit und ich mache euch zu Menschenfischern. Das war für die genug Grund zu sagen, jawohl. Und ganz ehrlich, die haben nicht in Saus und Braus gelebt, die haben auch nicht gehungert. Da bin ich mir sicher, aber sie haben auch nicht übermäßig viel gehabt. Ja? Aber sie hatten genug fürs Leben. Und darum geht es mir eigentlich heute auch, und das ist eben das, was hinausgeht, über unsere eigenen Lasten, wo wir sagen, wir können Lasten bei Jesus loswerden, wollen wir aber auf der anderen Seite die Methodik dazu verstehen. Denn am Ende, ich habe euch gesagt, klappt es nicht immer auf Anhieb. Lasten bei Jesus loswerden ist manchmal ein Prozess und deswegen ist das eben eine Sache, da braucht man eine Lösung für. Und Jesus hatte genau das gleiche Problem. Jesus hatte auch das Problem und hat dann ein cooles Patentrezept für entwickelt und hat das Nachfolge genannt. Also das steht ja hier auch, ne? Folge mir nach. Das reicht aus, um eigentlich alles hinzukriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Nachfolger? Also auch das so fast schon kanonisch, ne? So Nachfolger, was macht ein Nachfolger? Und ich erkläre euch, was ein Nachfolger nicht ist. Ein Nachfolger ist kein Fan. Was ist ein Fan? Fan ist jemand, der ist von jemandem oder etwas begeistert. Ich muss euch von einem Bundescamp noch was erzählen. Und zwar, da war ein Abend, da waren die O-Bros. Wer kennt die O-Bros? Ja, endlich. Jetzt habe ich dich. Genau. Ey, das sind so zwei richtig coole Hip-Hopper. Und die gehen voll ab. Und dann hast du ein Stadion mit 15.000 Rangern und die O-Bros machen da eine Fete. Da bebt die Hütte. Und ehrlich gesagt, es ist nicht meine Musik. Ich höre sie auch nicht. Aber ich habe das so abgefeiert. Ich habe das so gefeiert, dass die Kids mit denen Spaß hatten. Und ganz klar, die beiden, die machen Hip-Hop-Musik und die machen christlichen Hip-Hop und die haben eine ganz glasklare Botschaft. Die erzählen auch in ihren Konzerten von Jesus. Die erzählen in ihrem Leben von Jesus. Also, hey, Leute, auch wenn es nicht eure Musik ist, ihr müsst das trotzdem kennen. Ihr müsst euch das googeln, ihr müsst euch ein paar YouTubes davon denen angucken und macht die Boxen laut. Also anders macht das keinen Spaß. Es muss schon laut sein. Ja? Also, hey, das ist cool. Ja? Und ich habe das gefeiert, weil ich einfach denke, wow, wenn das die Begeisterung ist, die wir für Jesus erzeugen können, dann ist das gut. Das ersetzt natürlich nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist noch ganz klar, aber Begeisterung zu erzeugen, das ist gut. Aber das ist eben Fan. Ja? Wenn ich etwas von etwas begeistert bin, dann bin ich dabei, dann bejahe ich das, dann finde ich das richtig cool. Aber das ist kein Nachfolger. Nachfolger ist jemand, der wird in die Sache direkt involviert. Das heißt, wenn ich jemandem nachfolge, zum Beispiel ich versuche zu lernen, wie man näht, dann suche ich mir in der Regel jemanden, der das kann. Dann gehe ich mit dem an die Nähmaschine oder an Nadel und Faden und dann als erstes lerne ich, wie man so einen blöden, dünnen Faden durch so ein kleines Nadelöhr durchkriegt. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ich das hinkriege. Also, ja, also, und dann mache ich das und ich bin in die Sache direkt involviert. Und wenn dann aus irgendeinem Grund der Näher mal nicht kann, der mir das gezeigt hat und jetzt einer von meinen Pfadfinderkindern zu mir kommt und sagt, hey, wie kriege ich mein Abzeichen angenäht, was mache ich dann mit dem? Genau das Gleiche, ich zeige dem, wie kriegt man diesen blöden Faden durch. Und diese Abzeichen aufnähen, das ist echt eine Tortur. Ja? Also ich bin aber froh, dass meine Schwiegermama Näherin ist und das nutze ich auch gnadenlos aus. Ja, genau. Also, ein Nachfolger, also sozusagen ist in die Sache involviert und wird das ganze Ding irgendwann auch mal beerben. Das ist nämlich der Sinn und Zweck von so einer Nachfolge, hat Jesus auch so vorgehabt. Ein Nachfolger ist kein Follower. Wer kennt Follower? Wer hat Follower von euch? Wer hat ein Insta und 10 Millionen Follower? Ich bin da so relativ verhalten, ich bräuchte mal ein Taschentuch, wenn das mal irgendwann zwischendrin ginge. Ein Follower ist kein Nachfolger. Oh ja, danke. Ups, ja, mit links fangen ist schlecht. Ich mache euch zwei Beispiele, wie ihr testen könnt, ob euren Follower wirklich Nachfolger von euch sind. Der erste Test ist, kurz gucken, Reihenfolge. Genau. Der erste Test ist, ihr wollt jetzt euren eigenen Gemüsegarten ein bisschen erweitern und sagt, ach, da vorne passen noch Kartoffeln hin. Schreibt mal auf eurem Insta, alle Follower zu mir, mein Garten muss umgegraben werden. Was denkt ihr, wie viele Follower kommen? Wenn ihr Glück habt, ein oder zwei, also großes Glück. Freunde sind davon ausgenommen, ja. Wenn Freunde bei euch auch followen, dann ist es okay. Freunde kommen. Also Test Nummer eins, Follower, keine echten Nachfolger. Beispiel zwei, die O-Bros. Ich denke mir so, oh, das war so cool. Ich klicke mal da an diesen Facebook-Haken oder sonst sowas und sage, ich folge denen jetzt mal auf Facebook oder sonst wo ich die da irgendwo im Internet finde. Und jetzt passiert Folgendes, die Jungs, die geben ein Interview, das ist fiktiv, ja? Also die geben jetzt irgendein Interview und sagen dabei irgendetwas, was mir persönlich nicht passt. Und dann sage ich, boah, das hätte ich nie von denen erwartet, das geht ja gar nicht. Und was mache ich dann? Klickhaken wieder weg. Ich folge denen einfach nicht mehr. So, das haben die ja auch verdient, ey. Die Kerle, ey, sowas kann man doch nicht behaupten. Und jetzt ist das Schlimme dabei oder das einzig Interessante dabei, es ist völlig egal, ob die beiden Jungs in der Sache, was sie gesagt haben, recht hatten oder nicht recht hatten. Sondern ich einfach, mir hat es nicht gepasst. Also folge ich ihnen nicht mehr. Und das ist auch kein Nachfolger. Ja? Also Nachfolge ist immer eine Entscheidung. Ich zeige euch das. Jesus hat das nämlich auch gehabt, das Problem. Wusstet ihr? Jesus hatte auch schon das Problem mit den Followern, nur dass sie keine Handys hatten. Ansonsten war es genau das Gleiche. Ja? Jesus erklärt denen in Johannes 6 irgendwo den Leuten, die ihm so alle zuhören, wie das so Ganze funktioniert, wie das mit dem ewigen Leben ist und so weiter und so fort. Und was ist dann die Antwort oder die Reaktion von den Zuhörern? Johannes 6, Vers 60 steht, das ist, nach Lutherdeutsch, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Hey, das will ich nicht hören. Was war mit dem Obrus? Das wollte ich auch nicht hören. Ne? Und dann ist es so, Jesus sagt ihnen, dass, genau, Jesus bringt dann das ganze Ding noch auf den Punkt und sagt, Leute, es gibt hier etliche, die glauben nicht an mich. Ihr folgt mir zwar nach, also als Follower, ihr seid zwar Fans oder was auch immer, aber ihr glaubt nicht. Und was ist die Reaktion dann daraufhin? Steht dann in Johannes 6, Vers 66, und sie wandelten hinfort nicht mehr mit ihm, nach Lutherdeutsch. Also das heißt, Klickhaken weg und abgebogen weg. Und was machen die Nachfolger in der Folge davon? Dann fragt Jesus, guckt die Jünger an und sagt, wollt ihr auch weg? Und was sagt Petrus? Wo sollen wir denn hin? Es gibt keine Option, wo sollen wir denn hin? Und Leute, Nachfolge ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Das ist ganz klar eine Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, wie ich mich gerade fühle. Das hat nichts damit zu tun, ob ich gerade Fan von den Obrus bin oder nicht. Oder, so, oder ob ich Jesus gerade gut finde oder nicht. Hey, manchmal triggert Jesus bei mir auch Punkte an, die gefallen mir nicht, was ich sehe. Klickhaken weg, oder? Nee. Dann sage ich, hey, ich habe gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und was bedeutet, wenn ich dir nachfolge, bedeutet das eben auch mal unangenehme Situationen für mich und mein Leben. Und manchmal ist es eben auch so ein Punkt, wo ich selber mich verändern muss. Auf so einer Ausbildung passiert ganz viel. Und auch bei den Ausbildern. Deswegen gehe ich so gerne auf diese Ausbildung als Ausbilder, weil ich selber so viel lerne. Ich lerne immer in der Regel neuen Knoten, ich lerne irgendwie was pfadfinderisch Neues, irgendwas. Aber eben auch geistlich passiert ganz viel. Und da haben wir Gespräche und wir haben Eindrücke, wir haben zum Teil Bilder. Und ey, ich hatte einen Eindruck für einen Leiter und das war eine hammerharte Sache. Ja, also zu sagen, also das war nicht ganz ohne. Und da habe ich erst überlegt, das heißt, Jesus, soll ich das überhaupt sagen und so weiter. Und ich glaube, es war gut, dass ich es gesagt habe. Es hat was geöffnet, wo sich dann eben drauf in der Folge etwas geklärt hat. Da gab es einen Vorfall auf dem Bundescamp und die beiden Leiter, die haben sich da ausgesprochen und haben das bereinigt. Und das ist ein Jahr her. Hey, wir sind Christen, oder? Wie lange sollen wir Sachen mit uns rumtragen? Ich habe gesagt, mit der Vergebung und diesem ganzen Kram, ne? Noch nicht vergeben. Das, bis dahin war es nicht. Und hey, das war jetzt nichts Großes, sagt man, denkt man. Aber ich glaube, es war schon was Großes. Weil einfach, wenn wir uns bereit sind, verändern zu lassen, wenn wir sagen, Jesus, mach, ich gebe dir das Recht, in mein Leben zu sprechen, dann werden wir da auch Fortschritte machen. Und Jesus hatte mal so ein paar Anfragen. Matthäus 19, Vers 16, das möchte ich mit euch auch lesen. Da gibt es nämlich jemanden, der kommt zu Jesus und der sagte, der will was wissen. Er will wissen, wie es funktioniert. Und Jesus antwortet ihm. Matthäus 19, Vers 16 folgende. Da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Was muss ich eigentlich tun, damit ich ewiges Leben haben will? Das will ich doch eigentlich haben. Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus, Gut ist nur einer. Also allein die Antwort ist schon wieder hammerhart. Ja? Also, aber gut, das wäre eine eigene Predigt. Doch wenn du das ewige Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Ja, welche denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das Komplettprogramm. Eigentlich nur 10 Gebote plus das oberste Gebot, die goldene Regel, wie auch immer. Ja, so. Ja, eigentlich ganz einfach. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Hey, der kriegt nicht genug. Merkt ihr das? Ja, also eigentlich, ich will das, eigentlich hat er es doch schon. Wenn er das alles macht, hat er es doch schon. Was muss ich jetzt noch machen? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ja, also ihr seht, da ist wieder der Schlüssel, Nachfolge. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte großes Vermögen. Ihr seht, das ist ein Hinderungsgrund für den gewesen, zu sagen, ich gebe jetzt das auf, was ich habe. Und ich glaube, das ist nicht immer ganz einfach. Und Jesus sagt dann später ja noch, will jemand mir nachfolgen? In 24, 25 steht das dann, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber ein Leben verliert, um meinetwillen, wird es bekommen, gewinnen. Und ich glaube ganz fest, jeder hat sein eigenes Kreuz. Das ist nicht nur das Vermögen verkaufen. Also bitte macht jetzt nicht und geht jetzt hin und sagt, ich will jetzt ein guter Nachfolger sein, verkauft alles, was ihr habt, gibt es den Armen. Und ja, dürft ihr machen, steht euch frei. Wenn der Herr euch das aufs Herz legt, dann macht das auch. Ich sage das aber nicht zu euch, dass ihr es machen müsst. Also nicht falsch verstehen. Ich denke, für jeden ist es ein anderes Kreuz, was man hat und was man trägt. Für den einen ist es eben zu sagen, bei uns jetzt und bei den Pfadfindern dann wieder für seinen Teamling zu beten. Ja, und zwar, manchmal sind die Teamlinge in schwierigen, angefochtenen Situationen und da geht es wirklich drunter und drüber, von Drogen bis Polizeieinsatz und Verhaftung und solche Sachen, das haben wir alles auch schon erlebt. Und da mussten vielleicht ein Leiter dafür auch einstehen. Und das ist ein Kreuz, wenn man das trägt, das ist hart. Und für den Nächsten ist es eben vielleicht eben zu sagen, hey, ich diene jemanden und gehe eine Extrameile, wie es so schön heißt. Ich mache mehr, als eigentlich notwendig ist, um die anderen zu entlasten. Und das ist ein bisschen Raubbau an meiner Natur, vielleicht an meinem eigenen Reservoir an Energie, was ich habe, wo ich über meine Grenzen hinausgehe und dann vielleicht draus hinausgehe. Simon, ich glaube, ich habe noch ein paar Bilder. Ich habe ganz vergessen, ich muss ja noch meine Bilder hier auch loswerden. Das ist so eine Herausforderung, die wir in unserem Leben haben können. Könnt ihr euch vorstellen, eine Plane zu nehmen, um mit der über einen Fluss zu fahren? Das ist eine Plane, um irgendwie ein bisschen Holzgestell gewickelt und das trägt sogar zwei Leute. Das ist der Wahnsinn. Ein sogenanntes Kotenboot, weil aus einer Zeltplane dann dieses Boot gebaut wird. Und das mussten die Teile machen. Also eine Herausforderung meistern. Und das ist ja auch hier, unser Kreuz zu tragen, ist eine Herausforderung. Das ist ja nichts, was wir sagen, machen wir mit links. Und noch mal eins weiter, mal gucken. Das für den Nächsten ist eine Herausforderung, ein gutes Essen hinzukriegen. Und das war lecker. Das hat wirklich gut geschmeckt. Also wer zu den Rangern kommt, der weiß, wir essen immer lecker. Ja, genau. Das sieht man jetzt hier nicht. Das ist ein Nachtbild. Also so eine Nachtidylle, so wenn es nachts dunkel ist und da sieht man oben Sternenhimmel, da kommt gleich noch ein Foto, wo man es noch ein bisschen besser sieht. Also schlafen tut man auch immer gut. Und jetzt, genau, das, wo, da wollte ich eigentlich hin, jetzt danach nicht weitergehen, Simon. Was machen die da? Die Pfadfinder vor, wenn es die anderen noch nicht sehen. Das ist ein Kompass, ja, und? Die peilen, also man nennt das peilen, genau, die peilen, die gucken, wo ist Norden und wo muss ich hin in Bezug auf Norden im Prinzip. Ja? Und das ist eben genau immer unser Weg, unsere Sache. Wir müssen immer zu wieder gucken, wo stehe ich gerade, wo muss ich wieder hin und was ist möglicherweise die nächste Herausforderung, die auf mich zukommt. Und ich sage euch eins, egal wie euer Kreuz aussieht, ihr Lieben, es kostet immer etwas. Und zwar euer Ego. Manchmal ist es eben dann über den eigenen Schatten, über den ich springen muss. Vielleicht war das eine, so ein Kotenboot für den einen oder anderen schon so ein Ding, gesagt, ich kann ja nicht mal schwimmen und jetzt soll ich in so ein Ding steigen, was in der Plane ist. Also selbst auf einem Ozeandampfer, wo 10.000 TÜV-Leute drüber gelaufen sind und gesagt haben, das Ding ist sicher und kann nicht untergehen, selbst da habe ich Angst. Und jetzt soll ich in so ein Kotenboot. Und wir haben noch mehr Herausforderungen für die Teilnehmer und das ist jetzt das nächste Foto. Denn wir wandern nämlich und dann kommen wir an schönen Sachen vorbei. Zum Beispiel das da. Was ist das? Ein Turm, ein alter Turm. Und was machen Pfadfinder mit Türmen? Erklimmen, oder? Ja, hochklettern oder runterklettern. Also wir machen beides. Ja. In dem Fall haben wir gesagt, wir klettern mal runter. Nächste Bild bitte. So sieht das aus. Innen darf man hochlaufen und außen darf man wieder runterlaufen. Genau. Und für manche ist das Herausforderung. Ich sage euch ganz ehrlich, da sind Leute hochgegangen auf diesen Turm und die haben Höhenangst gehabt. Die haben sich tatsächlich abgeseilt. Die haben ihr Ego, ihr Ding überwunden, sind über ihre Grenze hinausgegangen und haben gesagt, ich probiere das. Und als sie das Zeug anhatten, das Geschirr, das wird ja gesichert, man kann nicht abstürzen, es ist doppelt gesichert gewesen, also man ist wirklich safe an dem Ding. Unten steht noch einer, der bremst. Wenn man selber nicht bremst, dann bremst unten noch einer. Also das heißt, man kann nicht abstürzen. Das ist also 99,99999%. Also nur wenn das Seil reißen würde. Und selbst das ist so unwahrscheinlich, weil es zwei Seile waren. Also ihr seht, also das ist so sicher. Aber unser Kopf, der macht nicht immer mit. Der sagt nämlich, ich habe Höhenangst. Und da ist jemand runtergekommen, die ist dann auf dem Boden gewesen, ist abgeschnallt geworden und die stand dann da so. Tatsächlich. Und da habe ich totale Hochachtung vor. Total, weil jemand, der das schafft, der schafft sein Ego. Ja, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist eben eins dieser Kreuze. Ja, man kann auch Spaß dabei haben, seht ihr ja. Ne? Also dann kann man sich von dem Turm am Löchchen runterlaufen, sondern man kann sich sogar abstoßen und kann dann da so abgehen. Und noch eins weiter, glaube ich, ist noch eins. Genau, also ich hatte Spaß. Genau. Ja, Herausforderungen. Und jetzt kommt die Lösung. Jetzt wird es schöner. Jetzt waren das die Herausforderungen. Und ich weiß nicht, das nächste Foto, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Mal kurz gucken. Das Dunkle? Ach, mach einfach. Lassen wir uns überraschen, was kommt. Ach ja, genau. Genau. Chill and Grill heißt es so schön, ja, also wir hatten eine Station und der Jakob, das ist einer meiner Teamlinge, der ist das erste Mal als Ausbilder dabei gewesen und der ist mit seinem Team auch eine Teilstrecke mitgelaufen am zweiten Tag und als er dann da war, da hat er einfach mal gesagt, so, jetzt habe ich mir das verdient. Auch das gehört dazu, Entspannung und ein bisschen Energie wieder tanken, das ist auch ganz wichtig. An der Station gab es sogar noch lecker Essen, also Pfadfinder und Essen, ja, genau. Und jetzt ist die Frage, diese Nachfolge, ist das so eine ganz komplizierte Sache? Das will ich euch nämlich noch auflösen. Hey, das geht zu schnell. So weit sind wir noch nicht. Ja, nee, das, ja gut, es gibt auch lecker Essen. Ja gut, jetzt ist ja durch. Okay. Egal. Also ihr seht, wir haben auch die kleine Pfanne für unterwegs. Ne? Also, nein, das ist die Pfanne für die Base und da haben wir dann für 55 Leute Asia-Pfanne gemacht und das war auch super lecker, genau. Wie ist das mit der Nachfolge? Ist das ganz kompliziert und schwierig? Und das will ich euch nämlich nicht im Unklaren lassen, das ist nämlich eine ganz tolle Sache. Das geht ganz einfach. Bei so einem Entity, was denkt ihr, wer von den Teilnehmern hat die Route ausgearbeitet? Der Leiter hat die Route ausgearbeitet, genau, mit dem Ausbilderteam. Wer hat die Stationen besetzt, wo wir die Teilnehmer herausgefordert haben? Ich habe euch längst nicht alles gesagt, also das müsst ihr selber machen, damit ihr alles erfahrt. Ja, also ja. Wer hat die Stationen besetzt von den Teilnehmern? Niemand. Das haben die Stationsleiter gemacht, die Ausbilder, die Teambetreuer, die haben das gemacht. Wer hat die Tipps gegeben? Haben die sich selber alle Tipps gegeben? Haben die Teamberater gemacht. Wer hat das Essen gekocht? Meine Frau. Mit Hilfe natürlich auch. Ne? Hey, die Teilnehmer, was hatten die eigentlich zu tun auf so einem blöden Entity? Einfach nur da langlaufen, wo wir denen gesagt haben, dass sie langlaufen sollen. Wir haben denen gesagt, geht da in das Kotenboot, macht da rüber, haben die gemacht. Wir haben gesagt, da ist ein Turm, runter da, haben die gemacht. Haben gesagt, hier habt ihr ein paar Linsen, kocht die mal heute Abend, haben die auch gemacht. Das machen die alle. Und das ist das Tolle und der Schlüssel steht natürlich in der Bibel, ist ja klar. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, Jesus Werk, geschaffen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Und die Werke sind nämlich zuvor bereitet worden von Jesus Christus. Das ist das. Ja? Das ist der Lösungsschlüssel. Ja? Also wir haben keinen großen Anforderungskatalog. Du musst noch 200 Kilometer am Stück joggend machen können, bevor du ein NTT machen kannst. Du musst noch das machen. Du musst als Leiter noch perfekt werden. Du musst noch geistlich da und da das alles in der Hosentasche haben. Steht das irgendwo? Nö. Da steht, wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Hey, so wie du bist, bist du richtig. Du bist bereit, etwas Gutes für Jesus zu machen. Das heißt das nicht. Und das ist Nachfolge. Und jetzt kommt der Nachsatz von Matthäus 11, Vers 28. Da habe ich ja euch vorhin schon was vorgelesen. Achso, nicht Matthäus 10, Matthäus 11 müsste ich. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Das hat irgendwas mit Nachfolge zu tun. Lernen, haben wir ja gelernt, das hat was mit Nachahmen zu tun. Wenn ich von Jesus etwas nachahme, dann lerne ich von ihm. Denn ich bin gütig und von Herzen zum Dienen bereit. Und dann kommt Ruhe in euer Leben. Hey, wir werden immer Stürme haben. Jetzt haben wir unsere Kinder fast alle aus dem Haus. Und jetzt denken wir, jetzt kommt Eltern-Chill-Zeit, jetzt können wir uns das gut gehen. Nee, dann kommt eine nächste Herausforderung. Das hört nie auf. Ich glaube nicht, dass unsere Probleme hier aufhören, solange wir auf der Erde laufen. Da bin ich leider von überzeugt. Ich meine, ich hätte es gern anders, aber hey, wir werden immer Probleme, wir werden immer Herausforderungen haben und sei es so ein Turm oder sei es eben unsere Familie, sei es eben Krankheit, sei es, was sich wir alles in unserem Rucksack drin haben. Das wird uns nicht erspart bleiben. Aber wir haben eine Lösung, Jesus. Und jetzt kommt auch der Nachsatz, dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Wie kann Jesus das behaupten? Hey, der weiß doch gar nicht, was ich alles schleppen muss. Der macht sich ja überhaupt keine Vorstellung. Doch, der weiß das schon. Der weiß das schon. Und es gibt ein Bild dazu und ich will euch das erklären, was damit gemeint ist. Wer weiß, was überhaupt ein Joch ist? Das muss man heute ja schon erklären, ja, weil es kennt keiner mehr. Ja, die Bewegung ist richtig. Ein Ochsenjoch oder irgendwie ein Dings. Es ist im Prinzip ein Zugmaschinentragegestell. Ja, heute würde man einen Trecker nehmen, ne? Aber ein Joch ist ein Gerät, um Tiere irgendwo anzubinden, nämlich an einen Pflug. Das ist ursprünglich dafür gedacht oder an einen Wagen. Und ich habe euch noch ein Foto mitgebracht von so einem Joch. So könnte das aussehen. Und ihr seht, das ist erstmal schon mal ein schwerer Holzbalken, der wiegt auch ein paar Kilo. Denn der muss ja die ganze Kraft, die Zugkraft ja übernehmen. Das heißt, so ein dünnes Stöckchen würde abbrechen. Und was fällt euch irgendwas an diesem Joch auf? Könnt ihr da was erkennen? Warte, halte ich noch zurück, ganz kurz. Die anderen schon eine Chance geben, aber du darfst gleich. Fällt euch was auf an diesem Joch, wenn ihr das so ein bisschen genauer anguckt? Thilo? Das sind zwei auf gleicher Höhe. Ja. Noch was, ja, stimmt auch, ja, also das ist na? Simon? Eins ist kleiner als das andere. Fällt euch das auf? Wenn ihr hier diesen Jochbogen seht, der ist richtig groß und der ist klein. Und hier auch diese Schlaufe ist kleiner. Was könnte das denn bedeuten? Ist angepasst. Für wen ist denn das angepasst? Für den Ochsen, genau. Das Prinzip von so einem Ochsenjoch, und es ist egal, ob du nun zwei oder vier oder so Ochsen in Reihe spannst, ist egal, bedeutet immer so, du hast einen großen, ausgewachsenen Ochsen, der weiß, wo der Hase langläuft. Der kommt in das große Teil rein und du hast ein Jungtier, das noch nicht ganz ausgewachsen ist, aber an die Arbeit gewöhnt werden soll, das kommt in das Kleine. Deswegen ist der Bogen auch viel kleiner. So, jetzt dürft ihr euch aussuchen, wo ihr mit Jesus im Joch stehen wollt. Weil Jesus sagt, mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Wo wollt ihr rein? Links oder rechts? Wer möchte links rein? Niemand? Wer möchte rechts rein? Ihr seid alle faul. Nein, ihr seid clever. Ihr seid clever. Natürlich. Hey, wenn ich doch die Chance habe, mitzulaufen an dem großen Ochsen, wer zieht das meiste? Der große Ochse, der erfahrene Ochse, der zieht das meiste. Und das Jungtier wird an die Arbeit gewöhnt. Und irgendwann ist es ausgewachsen und dann wechselt es halt nach links. Und das ist mit Jesus und der Nachfolge. Wenn wir in den Werken laufen, die zuvor bereitet sind durch ihn, dann laufen wir nur mit. Wir müssen gar nichts selber machen. Wir sind nicht diejenigen, die das Ding voranpushen. Wir müssen nur eben erkennen, was ist das Werk, in dem wir laufen sollen. Kommen wir wieder zum Peilen. Ne? Nehmen wir den Plan A, nehmen wir den Plan B oder C. Jesus hat den Plan A für uns. Und ich sage, aber B gefällt mir besser. Na, dann machen wir eine extra Meile. Ist doch kein Problem, oder? Irgendwann erkennen wir hoffentlich, dass Plan A doch der bessere ist. Kannst du auch von mir elektronisch haben. Mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Mit Jesus im Joch ist alles, was wir da ans Kreuz gelegt haben, hoffentlich am Kreuz geblieben. Und wir können dann mit Jesus voranschreiten. Das ist die Idee von Nachfolge. Das heißt nicht, wir müssen als Einzelkämpfer hier uns durchfighten, so wie Rambo durch den Dschungel, sondern wir können echt mit Jesus zusammengehen und wir können im Team gehen. Das haben wir ja auch gesehen. Wir machen mit den Pfadfindern alles im Team, weil im Team ist es leichter. Und ja, ich bin eigentlich durch. Ich weiß gar nicht, wie sieht es zeitmäßig aus? Habe ich noch was? Nein. Nein? Okay, dann nicht. Wenn ich frage, gut, dann erzähle ich euch nicht mehr, wie es bei uns im Team war, bei meinem Entity. Das müsst ihr dann irgendwann anders erfahren. Ja. Aber das ist eben so, im Team kriegen wir so viele Sachen geregelt. Und manchmal ist es so, wir streiten mehr im Team, als dass wir zusammen machen. Und das ist eigentlich nicht gut so, weil wir Jesus im Blick haben sollten. Wenn wir Jesus aus dem Blick verlieren, dann kommt das Ego wieder. Und dann müssen wir wieder unser Ego erst ein bisschen unter Kontrolle kriegen und dann funktionieren wir wieder als Team. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Es ist egal, ob wir Pfadfinder-Sachen machen oder ob wir in der Gemeinde, in der Jugend oder am Arbeitsplatz sitzen. Das spielt eigentlich alles überhaupt gar keine Rolle, weil klar, du hast es manchmal mit komischen Leuten zu tun. Denken die Leute über mich wahrscheinlich auch. Ja? Aber hey, das macht nichts. Ja, wenn wir Jesus im Herzen haben, und ich glaube, das ist eben auch ein Schlüssel dazu. Wenn wir Jesus im Herzen haben, dann kommen wir in den Punkt, wo wir sagen, wir machen die Schritte in die richtige Richtung. Und jetzt kommt der Werbeblock für nächsten Samstag. Macht einen richtigen Schritt. Ich fordere euch auf, ich wünsche euch, dass ihr einen guten Schritt macht. Am Samstag gibt es nämlich hier ein Tagesseminar mit der Elga und Team. Willst du selber noch was dazu sagen oder soll ich? Okay, ich kürze das ab. Also es gibt ein nur Mädelstag. Männer dürfen nicht kommen. Ich habe schon eine Idee, was die Männer alternativ mal irgendwann machen, aber ich bin noch nicht durch dazu. Und deswegen sage ich jetzt nichts dazu. Wir werden also für die Männer auch mal was machen. Aber für die Frauen gibt es ein richtig cooles Tagesseminar und ich würde euch dringend empfehlen, nehmt daran teil. Das ist so cool, das ist richtig gut. Ihr werdet ein bisschen über euch erfahren und ihr werdet auch super, super gesegnet sein. Das ist eine richtig tolle Sache, was da passiert. Wir haben schon mal sowas Ähnliches mit Kindern auf dem Camp gemacht. Also hat es nur einen anderen Namen gehabt. Und ich sag mal, der Name ist fast auch egal, sondern der Inhalt ist wichtig. Und der Inhalt ist natürlich primär Jesus. Und wie gesagt, wann geht's los? Um 9.30 Uhr hier in den Gemeinderäumen. Und ich möchte euch wirklich bitten, guckt, dass es irgendwie möglich macht und dass ihr kommt. Und ab 15 Jahren haben wir gesagt, ist es okay?
Eigentlich erwachsen.
Aber wir machen eine Ausnahme, haben wir gesagt, weil es so wichtig ist. Also das heißt, wir machen das extra für euch Jungen mit, dass ihr kommen dürft und sollt und könnt. Also macht das. Ja, weil es tut euch gut. Es erklärt euch auch noch ein bisschen das, was ich euch heute ja auch hier versucht habe, ein bisschen zu vermitteln. Wie das dann in der Praxis funktioniert. Ich glaube, da kriegt man so viel Praxis-Input auch, oder?
Genau.
Richtig. Genau. Also ihr kriegt wirklich was mit fürs Leben sozusagen. Also einen Schritt in der Nachfolge. Ich kann euch das nur dringendstens und wärmstens empfehlen, weil sowas kann man nicht auslassen. Macht das. Ja, ich bin total erleichtert, dass ihr nicht alle schreiend rausgerannt seid, weil ihr gesagt habt, jetzt kommt ja noch mit Nachfolge, noch eine Last obendrauf, oder? Nein, ey, Nachfolge ist was Tolles. Nachfolge ist was, was uns eigentlich hilft, was uns das Leben leichter macht. Manchmal tut das, was wir sehen, wenn wir uns selber reflektieren und manchmal uns gegenseitig auch in die Augen gucken und sagen, was uns nicht passt, manchmal tut das auch weh. Auch das ist ein Aspekt von Nachfolge, will ich euch nicht vorenthalten, aber daran wachsen wir. Weil wenn wir überwinden mit Jesus, dann kriegen wir das Ding unter Kontrolle. Und hey, diesen Turm, ich glaube nicht, dass ich mit Höhenangst diesen Turm gehen würde. Ich habe keine Höhenangst, ich habe Respekt. Das ist was anderes. Ja? Ich gucke auch mit Respekt irgendwas runter, aber ich habe keine Angst. Und wenn ich weiß, dass ich bin noch gesichert, habe ich auch. Aber das ist eben irrational. Und wenn wir das schaffen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte bei Jesus abzuladen und zu überwinden, dann sind wir auf einem guten Weg. Und dann werden wir echt coole Sachen mit Jesus erleben. Und ja, das kann ich euch nur wünschen. Ich würde sagen, du spielst ein wenig. Ich werde noch mal beten. Und dann werden wir noch ein Abschlusslied haben. Genau. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für dieses geniale Konzept. Du hast das Konzept der Nachfolge entwickelt und hast es als Masterplan vorgesehen. Und ich danke dir einfach, dass du uns keine Lasten damit aufbürdest, sondern dass du uns einfach sagst, wie dieses Prinzip funktioniert, und dass es funktioniert, hast du ja bewiesen. Du hast das mit deinen Jüngern vorgemacht und so wollen wir es hier auch nachmachen. Wir wollen einfach voneinander lernen und wir wollen von dir lernen, Jesus. Ich möchte einfach bitten, dass du jedem Einzelnen, der jetzt sich einfach dafür angesprochen fühlt, dass du einfach jedem Einzelnen auch nachgehst, dass du ihm und ihr zeigst, was als nächstes dran ist, der nächste Schritt in deiner Nachfolge. Ich möchte euch jetzt einfach auch die Gelegenheit geben zu antworten, dass ihr wirklich Jesus euer Herz ausschüttet. Das müsst ihr nicht laut machen, sondern macht es in euren Gedanken und dass ihr einfach wirklich Jesus um den nächsten Schritt bittet. Das heißt, ihr wollt Jesus nachfolgen erstmalig oder ihr sagt, hey Mensch, ich bin vielleicht ein bisschen lau geworden, ich will dir einfach wieder neu folgen. Das ist egal. Jesus wartet auf dich, Jesus ist mit dir und Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Jesus möchte, dass dein Leben gelingt und dass dein Leben erfolgreich ist in der Nachfolge. Ja, danke, Jesus. Halleluja. Ich habe noch einen Impuls. Du bist jung, denkst du. Du bist vielleicht zu jung, das stimmt nicht. Jesus hat Großes mit dir vor. Und Jesus schätzt dich sehr. Jesus hat einen Plan für dich. Trau ihm einfach zu, dass er in deinem Leben wirkt. Er ist bei dir. Amen. Thank you.